Es gibt keine Hoffnungslosigkeit mehr. Und das habe ich schon gemerkt im Gespräch mit manchen von Ihnen, wie das direkt ermutigend ist und erfrischend, wenn ich höre, durch welche Tiefen Sie gegangen sind, was Sie mir heute erzählt haben, wie Sie die Wunder des lebendigen Herrn Jesus erlebt haben in unglaublicher Weise in Ihrem Leben. Das ist wichtig, dass wir an solch einer Reihe, wie wir hier zusammen sind, wo wir über die Lasten reden, die Gott uns auferlegt, dass wir auch die Freude haben an den großen Wundern. Und ich habe ausgewählt aus dem 1. Samuel-Buch den Lobgesang der Hanna, 1. Samuel 2. Das ist ganz ähnlich wie der andere Lobgesang, das Magnificat, das dann die Maria im Neuen Testament singt, in Lukas 1. Ganz wunderbare Loblieder, die aber sehr konkret das Eingreifen unseres Herrn zeigen, in einer ausweglosen und hoffnungslosen Lage. 1. Samuel 2, 1 bis 10. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Das ist in der Bibelsprache so schön, dass man richtig wieder den Kopf strecken kann. Wenn wir so bedrückt sind, dann rutschen wir ja ganz runter und sind ganz mit gesenktem Haupt. Und ich kann wieder hochstrecken. Ich habe wieder Mut und Zuversicht. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen. Das ist ein Zeichen des Antichristen, wie er im 2. Thessalonicher bezeichnet ist, dass er sich wieder Gott brüstet. Und das erleben wir in unserer Zeit so häufig, dass Menschen, sterbliche Menschen, wo das Lüftlein des Todes reinbläst, dann plötzlich sich aufspielen, wie wenn sie die Herren der Welt wären. Und da sagt die Hanna: Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hunger litten, hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte welk dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reiche, erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lassen. Zu den Armen muss ich noch was sagen. Es gibt heute eine Richtung in der Christenheit, die will das mit den Armen immer ganz besonders hervorheben und sagt, die Armen haben eine besondere Stellung bei Gott. Unser Herz geht ganz mit den Armen, und wenn man das einmal miterlebt, so wie ich das oft in den Slumgebieten der Welt erlebt habe, da kriegt man keinen Frieden mehr. Die Armut, aber in der Bibel ist trotzdem eine andere Armut gemeint. Im Hebräischen sind das die Anavim, das sind die vor Gott Armen sind. Die kennen wir aus der Bergpredigt, die geistlich Armen, die sich so hilflos vor Gott fühlen. Das sind auch die Armen, aber dass wir zunächst einmal daran denken, spielt eine ganz wichtige Bedeutung in der Bibel immer. Die Armen, das ist die Haltung, mit den leeren Händen vor Gott zu stehen. Die ist die, über dieser Haltung die große Verheißung des Eingreifens Gottes. Dass er ihn setze, den Armen unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis. Die Gottlosen, das sind die Lästerer, die Prahler, die sich erheben wider Gott. sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Ich möchte immer gern anfangen aus der Welt, in der wir leben, da wo Sie auch Ihre Erfahrungen machen. Ich saß mal bei einer Missionskonferenz und da waren Christen aus Russland und die haben erzählt von ihren Erfahrungen, die sie in den Straflagern gemacht haben. Das muss ja eine furchtbar trostlose Zeit gewesen sein, wenn man sich jetzt schon bei dieser Kälte vorstellt, wie das war in Sibirien. Und da saß man dann ohne Hoffnung, dass irgendwo etwas kommt. Und da erzählte einer von diesen Russlanddeutschen, die dahergekommen sind, wie er in einer Krankenbaracke lag in solch einem Straflager. Ich vergesse die Geschichte nicht. Und neben ihm war ein Luftwaffenhauptmann der sowjetischen Armee. Warum der ins Straflager kam, das hat er nicht erzählt. Aber irgendwas muss er verbrochen haben, dass der auch zu einer Straflagerhaft verurteilt wurde. Und er war tuberkulosekrank und fühlte, dass er sterben muss. Und da erzählte dieser russlanddeutsche Christ so fröhlich und sagte, ich habe den ganzen Tag zu diesem Offizier, der da neben mir lag, so wunderbar davon reden können, dass wir keine Hoffnungslosigkeit kennen. Wer Jesus kennt, hat keine Hoffnungslosigkeit. Obwohl ja die Lage wirklich aussichtslos war. Dort im Straflager. Und dann hat er ihm so Worte gesagt, wie man sie nur von den Russlanddeutschen lernen kann. In der dunkelsten Nacht leuchten die Sterne am hellsten. Und hat ihm erzählt und hat gesagt, in deiner Lage, in deiner Krankheit und deiner Hoffnungslosigkeit musst du Jesus kennen. Würde mich freuen, wenn Sie auch solch ein Zeuge sein könnten. Denke immer an unsere Krankenhäuser, auch mit den Kürzungsmaßnahmen. Da sind so viele Krankenhauspfarrstellen weggefallen. Bei dem Krankenhaus, das in meiner alten Gemeinde neben lag, da hat man einfach gesagt, da sparen wir ein, den Seelsorger. Obwohl doch die meisten Menschen das suchen und verzweifelt sind und erst mal in dieser Tiefe gar nicht mehr wissen, was mit ihrem Leben überhaupt geschehen soll. Und dass wir ihnen sagen, Jesus hat dein Schicksal in seiner Hand. Und ich finde das so wichtig, wenn wir zu Jesus Herr sagen. Wenn wir Herr sagen zu Jesus, dann übertragen wir den Gottesnamen des Alten Testaments auf Jesus. Im Alten Testament steht 6000 Mal für Gott, der Herr, Adonai, der Herr. Und das ist im Neuen Testament der Name für den Kyrios Jesus. Jesus, der Messias-König ist, der aber die absolute Gewalt hat über alles, was geschieht. Nicht nur über die tobenden Wellen auf dem See Genezareth, über den Sturm, über den er gebietet, sondern der auch über meinen Tod gebietet, der mich lösen kann aus dem Sterben, der meine Situation kennt, der mich kontrolliert, der alles regieren will. Es ist was ganz Wunderbares, wenn die Hanna von dem Herrn redet. Das ist der Grund ihrer Freude, dass Gott der absolute Herrscher über die Welt ist. Und dass wir es noch einmal bestätigt wissen durch unser kindliches Vertrauen zu Jesus. Er hat meine Situation in seiner Hand. Also ich muss Ihnen gestehen, ich bin auch oft verzweifelt in hoffnungslosen Situationen. Meine vier Töchter, die haben so kurz hintereinander innerhalb von 2 Jahren geheiratet und dann, wie die Jüngste auch noch aus dem Haus war, die ganze Freude, dann das Heim eingerichtet und dann kamen die Kinder. Wir haben ja 22 Enkel, wir sind da sehr reich bestückt von den 4 Töchtern. Und für die Großeltern ist das ja nicht mehr so aufregend, wie wo die eigenen Kinder geboren sind. Aber da haben wir es dann mitgelitten bei einer Tochter, die gerade in Stuttgart war. Die ging dann zu dieser Schwangerschaftsuntersuchung und dann hatten die da plötzlich im Marienhospital ausgezeichnet, Klinik, gesagt, oh, das ist ein doppelter Herzschlag bei dem Baby und das ist ein ganz gefährlicher Befund und wir müssen sie sofort überweisen nach Heidelberg in die Universitätsklinik. War natürlich ein Schrecken für die junge Familie und der Mann ist gleich mit der Frau nach Heidelberg gefahren und 5 Professoren sind um die arme, schwangere Mutter rumgestanden und haben dann, wieso die Ärzte ja tun müssen, heutzutage alles gesagt. Sie haben ein schwer behindertes Kind und wir müssen eigentlich jetzt sofort einen Kaiserschnitt machen. Und so ging das Ganze der Reihe nach. Und dann, und zwar noch vor dieser armen Patientin. Und ich musste damals nach Westafrika eine Missionsreise und war 14 Tage ohne Verbindung zu Hause, nach zu Hause und habe die Tochter so zurückgelassen. Mein Schwiegersohn hat dann schließlich entschieden, gesagt, nein, er will das nicht riskieren, er will es dann lieber in die Universitätsklinik nach Tübingen tun, weil da sein Schwager als Frauenarzt arbeitet und sagt, das wollen wir doch noch mal sehen. Und ich war da auf der Reise ziemlich umgetrieben. Wissen Sie, das Vaterherz, wir Männer sind ja weicher als die Frauen. Wir sind das schwache Geschlecht, bloß Sie haben es vielleicht noch nicht gemerkt, das müssen Sie wissen. Und das war für mich eine ziemliche Tortur, diese Last zu tragen. Und da war eine Frau, die so eine wunderbare Frauenarbeit gemacht hat unter Prostituierten in Ghana. Und die hat dort wunderbare Arbeit gemacht, die Frauen aufgenommen, mit ihnen Handarbeit gemacht. Und die sagt plötzlich zu mir, hast du auch etwas, was dich bedrückt? Ach, ich habe gesagt, ich habe ein Schweres. Meine Tochter. Und dann sagt diese Frau bloß, aber Jesus hat doch alles unter seiner Kontrolle. Ich hätte jubeln können. Es ist nachher ein ganz gesundes Kind geboren. Der Kerl ist 15 Jahre alt, ohne jede Behinderung. Da lag die erste Woche in der Kinderklinik in Tübingen. Es war eine ärztliche Fehldiagnose. Oder ein Wundergottes, wie Sie sagen wollen. Aber ich möchte Ihnen sagen, tun Sie diesen Dienst, immer wieder anderen zu sagen, Jesus hat die Situation unter Kontrolle, auch wenn das Kind behindert ist. Auch dann. Und wenn wir das alles sehen, was wir vorher nicht ausdenken können, weil Jesus uns führt und leitet, auch durch die tiefsten Täler und auch durch die allergrößten Erschütterungen hindurch, wenn ich zurückdenke in meinem Leben, bin ich ungeheuer dankbar für Menschen, denen ich begegnet bin, die mir diesen praktischen Glauben so gelebt haben. Das war der eigene Vater, der Wirtschaftspolitiker war und der aber so in allen Situationen gesagt hat, ich will alles bloß mit Jesus tun. Das ist was ganz Wunderbares, wenn man so ins Leben hineinnimmt und sagt, ich will das tun in allen meinen Entscheidungen, in allem, was ich tun muss. Aber zu den schweren Erlebnissen, die ich als 13-Jähriger miterlebt habe, war eine ganz schwere Erkrankung meiner 87-jährigen Großmutter, Johanna Busch, die Mutter von Wilhelm Busch und Johannes Busch. Die hat einen ganz schrecklichen Mundkrebs. In Hülben haben die Leute immer gesagt, wenn ich das gekriegt hätte mit meiner Gosch, das wäre was anderes. Aber du, Frau, diese Frau, die so viel Liebe ausgestrahlt hat. Aber Gott macht das ja manchmal anders, als wir denken. Und das war so schrecklich schlimm nach der Bestrahlung und allem. Und da war dann alles offen, der Hals, man kann es gar nicht beschreiben. Und in diesem ganzen Elend und diesen schrecklichen Schmerzen kam ein alter Onkel. Natürlich als junger Kerl habe ich die alten Onkel nicht so geschätzt wie die Gleichaltrigen. Aber wie der Onkel da in dieses Krankenzimmer hineinging und da nur den Vers des Osterliedes gesagt hat, wie tief Kreuz, Trübsal oder Pein mein Heiland greift allmächtig drein, reißt mich heraus mit seiner Hand, wer mich will halten, wird zu Schand. Lebt Christus, was bin ich betrübt? Ich weiß, dass er mich herzlich liebt, wenn mir gleich alle Welt stirb ab, genug, dass ich Christus bei mir hab. Halleluja. Denn Sie, Das ist so schön bei unseren Liedern, dass Johann Heermann, der ja im 30-jährigen Krieg unheimlich gelitten hat. Johann Heermann das Lied gedichtet hat, O Gott, du frommer Gott, oder Herzliebster Jesu. Und der selber schon in jungen Jahren gar nicht mehr sprechen konnte, weil er so eine Lungenkrankheit hatte und der Hals war zu. Aber der uns diese Jubellieder gegeben hat in der Freude, dass Jesus alles verändert, was in unserer Welt hoffnungslos und aussichtslos ist. Und das ist ja tatsächlich so. Und jetzt gehen wir zu Hanna. Was war denn die Not von der Hanna? Es könnte sein, dass man es missversteht. Aha, die hat kein Kind. Ich muss Ihnen sagen als Seelsorger, dass die Not heute riesengroß ist. Etwa 10% der Ehepaare kriegen keine Kinder. Und die leiden ganz furchtbar, auch in der Gemeinde. Passen Sie nur auf, wenn Sie bloß schon sagen, wollen Sie kein Kind oder so. Und dann haben Sie auf Jahre hinaus alles kaputt gemacht. Die wagen gar nicht drüber zu reden. Es wäre ja so gut, wenn die Leute sich anvertrauen würden und von ihrem Schmerz reden. Und dann, wenn sie von Arzt zu Arzt gehen und alles probieren. Und das ist ja auch immer nicht sehr angenehm, die ganzen Dinge, die man dann noch probieren kann, um zu einer Schwangerschaft zu kommen. Es möchte ich immer wieder sagen, es ist ja eigentlich gar nicht mehr so schlimm wie damals. Denn damals galt eine Frau nur etwas, wenn sie Kinder gebären konnte. Heute ist das ganz bestimmt nicht mehr so. Das wissen wir ja auch durch diese Gleichberechtigung durch der Frau und der Single. Aber ich weiß, wie es auch heute noch eine große Not ist, fast müsste man Seelsorge anbieten und Seelsorgefreizeiten für diese Familien und diese Ehepaare, die keine Kinder haben, weil sie oft sich so allein gelassen fühlen mit ihrer Not. Aber bei der Hanna war das ganz schlimm, da hat der Mann einfach eine zweite Frau genommen. Und jetzt ist es ja schlimm, dass auf dem sexuellen Gebiet das immer so geht, dass das so leicht eine Sache des Protzens und des Angehens ist. Ich bin ein richtiger Mann und ich und das kann ich. Und jetzt hat der Elkana zu seiner Hanna hin die Peninna als zweite Frau genommen. Und jetzt passiert das Unglück, die Peninna, ich sage es immer ein bisschen burschikos, Sie nehmen mir das nicht übel, die kriegt Kinder wie die Hasen. Eins nach dem anderen, jedes Jahr eins. Und die hat natürlich geprotzt und geprahlt, du bist ja nicht mal eine richtige Frau, du bist ja nicht mal richtig schwanger. Es spielt sich viel Leid ab. Das ist ja auch das Schreckliche, wenn Ehen auseinandergehen, wenn ein neuer Partner plötzlich kommt und mit welcher Gehässigkeit da oft das läuft und was da alles sich abspielt. Und die Hanna leidet darunter. Also jetzt wollen wir einfach festhalten, wir können nicht alles von der Hanna übertragen. Und ich möchte denen unter Ihnen, der darunter leidet und sagt, mir hat Gott dies versagt, dass Sie wissen, Gott entschädigt auf andere Weise, obwohl ja die Hanna nachher ein Kind bekommt, es geschieht nicht bei allen Gläubigen so. Und viele kenne ich, die dann auf einmal gemerkt haben, Gott will mich gerade mit meiner Kinderlosigkeit ganz besonders benutzen in einer Aufgabe, wo ich jetzt besonders frei bin und dienen kann dem Herrn. Wir müssen auch immer noch dran denken, das Allerschwerste ist, wenn Eltern Kinder haben und die Kinder böse Wege gehen. Was habe ich miterlebt? Leute, fromme Leute, die gesagt haben, ich kann bloß beten, dass die Polizei bald meinen Sohn aufgreift. Das ist schwer, wenn man Kinder hat und sie gehen böse Wege. Und da war nichts falsch von den Eltern gemacht. Da kann man gar nichts machen. Und das ist ein Elend. Gläubige Eltern, die mir anrufen und sagen, meine Tochter ist unten in der Altstadt und ist Prostituierte. Können Sie nichts tun? Ich kann auch nichts tun. Die wird auf mich so wenig hören wie auf sie. Das ist also auch ein großes Leid. Was kommt mit Kindern, ohne Kinder? Aber das Schlimme war jetzt, wie diese Hanna in ihrem Schmerz leidet. Und es ist gut, dass wir solche Situationen einmal mitfühlen und wie sie dann zum Heiligtum gehen, nach Silo. Und dort weint die Hanna. Und sie sagt Gott ihre Not. Sehen Sie, es gibt keine Hoffnungslosigkeit. Auch wie Gott das dann macht, ob er nun ein Kind schenkt oder ob er es nicht schenkt, dass ich weiß, ich habe es ans Herz Gottes hingelegt. Ich möchte Ihnen auch immer wieder sagen, es genügt bei Gott, dass Sie allein beten. Manche meinen ja, ein Gebet zähle bei Gott erst, wenn Hunderttausende mitbeten. Ist nicht so. Was sie im Seufzen Gott sagen, ist ins Herz Gottes hineingeredet. Und das macht bei Gott gar nichts aus, ob einer sein Herz ausschüttet oder ob das viele sind. Das ist schön, wenn man auch eine Gebetsgemeinschaft hat. Aber das Wichtige ist, dass ich es vor Gott sage. Und jetzt müssen Sie wissen, damals herrschten grauenhafte Zustände im Heiligtum in Silo. Warum das immer wieder so ist? Man hat oft den Eindruck, eine Erweckung dauert nur 25 Jahre und dann bricht das Heidentum in den Kirchen wieder auf, in den christlichen Gemeinschaften. Dass das Heiligtum so wüst verderben kann, manchmal ist sogar so, dass es in der Welt nicht so schreckliche Zustände gibt wie dort im Heiligtum, wo man die Ehre Gottes mit Füßen tritt. Die Lampe Gottes war noch nicht ganz verloschen. Der alte Eli war ein bisschen trottelig und datterig. Der war nicht mehr so ganz auf Draht, der alte Mann. Er hat noch ein bisschen was gewusst, das wird man nachher gleich hören, aber seine Söhne hielten sich ganz böse. Sie hurten, sie klauten, was das Zeug hielt, und sie machten es lästerlich. Und wenn die Leute gekommen sind, sagten, ihr könnt doch nicht das Opferfleisch wegnehmen, das ist doch Gott gegeben, dann lachten sie die bloß aus. Also diese Entartung im Heiligtum, das ist immer wichtig, wenn wir drunter leiden, unter der Gestalt der Gemeinde, die oft in einem trostlosen Zustand sich befindet. Professor Berger in Heidelberg hat gesagt, 70% der Pfarrer hätten keine persönliche Beziehung zu Christus. Ich habe es noch nicht statistisch erfasst. Das ist erschütternd. Aber wunderbar ist, dass trotzdem an diesem Heiligtum, wo so schreckliche Zustände herrschten, Gott in seiner Güte hört und dem Verzweifelten nahe kommt. Das ist doch wunderbar. Das ist für uns immer wieder interessant, dass Gott dieser Hanna dort begegnet. Obwohl da solche grässlichen Priester wirkten, Gott geht dem suchenden Menschen entgegen. Der alte Eli hat es gar nicht gemeint, er hat gemeint, die Frau sei besoffen. Und so redet er sie an und sagt, lass den Wein von dir, den du getrunken hast. Und dann sagt er, ich bin nicht betrunken. Und jetzt wacht noch was auf bei dem alten Priester. Es wacht auf und sagt, wie er das hört, was sie gewähnt hat, Gott gibt dir Frieden. Es ist wunderbar, dass er noch diesen letzten Rest dem angefochtenen Menschen mitgeben kann. Und das ist so wunderbar. Ich will immer wieder das auch festhalten, dass Gott in seiner Güte die Hand noch nicht völlig abgezogen hat. Das ist die schöne Formulierung. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Gott ist noch irgendwo ein bisschen da gewesen. Ach, wie wunderbar ist Gott. Er könnte ja alle schon verdammen und wegwerfen, aber Gott in seiner Güte geht dieser Hanna nach und sucht sie und läuft ihr nach. Und in dieser ganzen Not, wo sie ihre Last hinausschreit zu Gott, erlebt sie, dass Gott ihr Gebet erhört. Gott kann Wunder tun, er tut Wunder. Übrigens, der ganze Tag heute war voller Wunder Gottes. Wir sollten auch all die Dinge nehmen, dass ich gesund bin, dass ich leben kann, dass ich nicht verunglückt bin bei der Autofahrt und was alles, dass die Krankheitskeime und die Viren und alle mich nicht angefasst haben. Wir sollten das wissen, wie wir umgeben sind von der Wundergüte Gottes. Aber Gott kann auch in ganz bedrängten Situationen heilen. Aber er muss es nicht. Wir wissen, dass wir seine Entscheidungen hochhalten wollen. Und das will man sagen, Herr, dein Wille geschehe, aber diese Hanna erlebt das wunderbar, dass dieses Kind geboren wird. Und jetzt ist mir es interessant, wie sie an diesem Kind nicht hängen bleibt. Das war ja, um diesen Knaben bat ich, heißt nachher beim Elisa, bei dieser Witwe von Sarpat, um dieses Kind. Also, sondern sie gibt das Kind wieder her fürs Heiligtum. Das war doch ein Schritt. Mit welcher Liebe haben wir als Eltern die ersten Haarbüschel von unseren Kindern abgeschnitten und ins Album geklebt, zur Erinnerung, unsere Fotoalben gerichtet und alles. Und die Hanna, die klebt nicht an der Gabe Gottes, sondern es war ihr einfach, wer der Herr hört mich und der Herr nimmt mein Leben für wichtig. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir unsere Kinder nicht als Götzen gebrauchen. Sondern dass wir sehen, wenn uns Gott so gebraucht, dann wollen wir es benutzen und Gott zur Ehre geben, wie es die Hanna tut. Aber wunderbar ist, wie sie in diesem herrlichen Psalm das betet. Ich bin fröhlich in dem Herrn. Ich habe den lebendigen Gott erlebt. Ich will den Mund weit auftun. Ich will es allen Menschen sagen, wie ich es erfahren habe. Und dieser Gott ist ein Fels, auf den kann man bauen. Und der wankt nicht unter den Füßen. Niemand ist diesem Gott gleich. Und wir haben ganz feste Zuversicht auf ihn. Wir finden Zuflucht bei ihm und wir finden Erhörung bei ihm. So, das ist der erste Teil gewesen, den ich einmal zeigen will, wie diese Hannah dieses große Wunder erlebt. Es gibt einen lebendigen Gott und dieser lebendige Gott kümmert sich um mein Leben. Und das müssen Sie wissen, um die Kleinigkeiten, um das, was mich bedrängt, um das, was mir Not macht, um meine Sorgen. Ich darf es bei ihm ausschütten. Das ist ganz toll von Jesus nochmal unterschrieben. Die Haare auf eurem Haupt, jetzt gucken Sie mal, wie wenig ich noch habe. Aber der Herr weiß es. Der Herr weiß auch dieses. Dabei wäre es ja nicht wichtig. Ich würde sagen, das sind ja, der Herr kennt selbst die unwichtigen Details meines Lebens. Und ich darf mit ihm über alles reden, in der großen Freude. Es gibt keine Hoffnungslosigkeit. Aber jetzt geht es um einen zweiten Punkt bei dieser Hannah. Jetzt setzt sie sich auseinander mit dem Prahlen der Menschen. Also in unserer Zeit heute, ich habe es ja vorher schon bei der Verlesung dieses Abschnitts angedeutet, gehört das ganz tief hinein, dieses Protzen und Prahlen und rühmen. Ich bin ein wenig traurig, dass ich es immer häufiger jetzt auch in unserer Christenheit höre, auch bei den bibeltreuen Leuten, dass man so arg angibt. Bevor man irgendwas beginnt, sagt man, das ist eine ganz tolle Sache und das ist großartig und weltbewegend. Es war früher immer ein bisschen üblich, dass man ein wenig in der Spur Jesu demütig blieb. Es ist gut, wenn Sie dabei bleiben. Demütig. Was sind wir Leute? Wir leben nicht von den großen Sprüchen. Das dürfen die Fußballspieler machen, das dürfen die Politiker machen. Aber bei Christen war es eigentlich immer gut, dass wir sagen, wir wissen auch nicht, was wir tun sollen. Wir sind oft hilflos und wir haben nicht die Möglichkeiten. Unsere Gemeinden sind schwach und gering. Wie hat es der Paulus beschrieben im ersten Korintherbrief? Wenn man unsere Versammlung ansieht, obwohl das so tolle Leute sind, Sie jetzt heute, aber sagt der Paulus, nicht viel Große, nicht viel Edle, was verachtet ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Ich denke, wir sollten gar nicht meinen, vor der Welt immer wieder mit großen Sprüchen die Leute anzuziehen. Das machen die Werbeleute. Die locken mit falschen Versprechungen. Neulich hat das Oberlandesgericht den Mediamarkt verurteilt, weil er da ganz falsche Zahlen hingeschrieben hat bei seinen Angeboten. Sie kriegen diesen Plattenspieler was mit 269 oder 389, hat das Gericht festgestellt. Der hat überhaupt in anderen Läden sogar noch weniger als der Neupreis jetzt gekostet. Also wissen Sie, so kann man ja prahlen, gell, und kann manches den Leuten verkaufen auf dem Papier, da ist ja manches geduldig. Wir Christen sollten so sein, dass die anderen nicht höher von uns halten, als sie an uns sehen. Und deshalb sagt die Hannah, das Rühmen auch von der Peninna, der Nebenfrau, das hat ja so wehgetan, die da so geprahlt hat mit ihren Kindern. Und ihr Mann Elkana, der dann beim Essen immer die Teller rausgeschöpft hat und der Hanna das traurig gab, denn er hatte die Hanna lieb, dieser Elkana. Aber jetzt sagt die, das ganze Prahlen und Protzen und Angeben in der Welt ist gar nicht mehr wichtig. Und das ist das Schöne, dass wir Christen hinter die Kulissen schauen und sagen, das interessiert uns gar nicht mehr, was eine gottlose Welt alles sagt und meint. Und wenn die noch so sehr lästert und wenn die noch so sehr höhnt gegen den lebendigen Gott. Ach, jetzt kann man all die biblischen Geschichten dann wieder sehen. Wie war das, wenn die Glaubenden einfach ihre Not dem Herrn gesagt haben, wenn Hiskia seinen Brief vor dem Herrn ausbreitet. Lass doch die Soldaten da draußen vor der Mauer sagen, was sie wollen. Bei uns ist der Herr, das ist das Wichtige. Und er hat seine Zusagen uns gegeben. Mir gefällt immer eine Stelle in dem Zusammenhang aus Zephania 3. Das ist ein Prophet, ganz hin, wir brauchen ihn jetzt nicht aufschlagen. Da sagt Gott, ich will die stolzen Prahler von dir tun, im Volke Gottes. Ist das ganz schlimm, wenn die das Maul so weit aufreißen und da ganz Großes reden? Das gibt's ja immer wieder, dass da Evangelisten kommen und prahlen, wie viel sie schon gesund gemacht haben und so. Aber es ist dann so erbärmlich, wenn nachher herauskommt, dass sie auch wieder in Sünde geraten sind, wie wir. Wir leben doch alle von der Gnade. Das Größte unseres Lebens ist, dass wir die Gnade des Herrn Jesus kennen. Und das rühmt die Hanna. Im Reich Gottes gibt's nur kleine Leute, die aber einen wunderbaren Heiland haben. Deshalb sagt, lasst euer großes Rühmen und Trotzen. Freches Reden gehe nicht aus eurem Munde. Mich hat das immer beeindruckt, gerade in der Geschichte, wenn ich das so verfolge, in der Missionsgeschichte oder so. Was waren das für kleine Leute? Und Paul Gerhard war bis zu seinem 46. Lebensjahr arbeitslos. Und das als Theologe. Ein ganz kleiner Mann. Und das können Sie durch die Bank machen. Ein Joachim Neander hat als Theologe gar keine Anstellung bekommen. Das herrliche Liedgedicht hat, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Da hat er die Lateinschule in Düsseldorf gemacht. Und hat dort an der Düssel die Spaziergänge gemacht, deshalb heißt das Tal Neandertal. Und da hat man erst später den Neandertaler gefunden, den Urmenschen. Nach dem Neander genannt. Aber nach 2 Jahren haben die Eltern ihn rausgeegelt, weil er so gläubig war. Und dann ist er zurück nach Bremen und da hat er ab und zu nur morgens um 5 Uhr einen Frühgottesdienst halten dürfen und dann hat der Herr heimgerufen. Das war sein Leben, ganz armes Leben. Und seine Lieder sind so, sieh, hier steh, hier bin ich Ehrenkönig. Und wie viele herrliche Lieder von Neander wir im Gesangbuch haben. Wissen Sie, wenn Jesus was aus ihrem Leben macht, das ist gar nicht wichtig, ob die Leute uns loben und rühmen, und da sollten wir auch gar nicht drauf Wert legen auf die Ehrenkäserei, sondern das Größte ist, dass der Heiland Jesus uns lieb hat und unser schwaches, fehlsames Leben benutzen will zu seinem Dienst. Und jetzt kriegen wir Mut. Da sagt die Hanna, wenn das der Herr so macht, dass er solche Leute gebraucht, das gibt uns Zuversicht und Mut. Sie kennen das, wie oft das dann der Paulus wieder aufgenommen hat. Der Paulus, der wollte ja auch für Jesus schon großer Mann sein. Und dann muss er erleben, wie in Korinth Sektierer auftreten, die sich als Superapostel bezeichnen. Sagen, wir sind super. Und der Paulus, der sei so ärmlich und so kümmerlich. Das können wir uns gar nicht vorstellen, dass der große Paulus offenbar so schwach gewirkt hat. Und dann kommt er zu diesem Triumph, lass dir genug sein an meiner Gnade. Meine Kraft vollendet sich in deiner Schwäche. Und das ist für uns jetzt die Ermutigung von der Hanna, die aus ihrem schwachen Leben heraus entdeckt, ach, der Herr, der macht's doch recht mit mir. Und ich will mich gar nicht mehr beeindrucken lassen von diesen großen Leuten. Da steht in der Apostelgeschichte vom Herodes, dass der eine Rede gehalten hat. Das war nicht der Herodes der Große, sondern sein Nachfolger, etwa 40 Jahre nach der Geburt von Jesus. Und der hat ganz groß getönt. Und er heißt bloß, da gab es einen Schlag und er fiel von seinem Thron und die Würmer fraßen seinen Leib. Wissen Sie, so ist das mit dem großen Getöne. Das hat unseren Vätern und Müttern ganz arg geholfen, wenn die Hitler-Ansprachen übers Radio gingen. Lass doch den reden. Der Herr ist im Himmel und lenkt Geschichte. Und wir müssen es wieder lernen, dass wir uns nicht drücken lassen von den Zahlen, sondern auch die kleine Gruppe ehren und die schwache Gemeinde. Da ist unser Platz. Da gehören wir hin, wo die paar sich sammeln, 2 oder 3 im Namen von Jesus. Wenn Jesus mitten dabei ist, dann sind wir ganz stark und unüberwindlich. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Und jetzt kommen die Armen, die vor Gott arm sind, die vor Gott gar nichts aufweisen können, als ihre Hände aufmachen und sagen, Heiland, jetzt bist du dran. Jetzt überlasse ich dir das Feld. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung und Zuversicht, die wir haben. Ich beobachte zurzeit immer wieder bei jungen Leuten, dass sie meinen, man könnte der Welt mit irgendetwas imponieren. Habe ein bisschen Sorge, ist ja alles vielleicht gut gemeint mit den vielen Fußballübertragungen, jetzt sind die Gemeindehäuser. Aber hoffentlich hat keiner der Hintergedanken, dass man damit der Welt imponiert. Und nachher würden sie uns vielleicht noch das Evangelium aus der Hand nehmen. Deshalb, das glaube ich gar nicht. Man kann der Welt gar nicht imponieren. Man kann es nur in der ganzen Schwachheit. Sie können sagen und erzählen und sagen, ich habe es erlebt. Jesus ist der Heiland und er kümmert sich um dich. Und meine große Bitte ist immer wieder, dass sie dieses Zeugnis in der ganzen schlichten Weise den Türken sagen. Den Türken ihrer Nachbarschaft. Nichts über Islam reden, sondern das müssen sie den Türken sagen. Die weder etwas wissen von Vergebung, noch von Heilsgewissheit, noch wissen, dass Jesus alle Macht hat. Und dass man sich anvertrauen kann, wenn da Krankheitsnöte sind, sagt, darf ich mit ihnen beten? Und rufen sie den Namen Jesus an. Sie werden sehr, sehr nachdenkliche Menschen haben. In der ganzen Welt, in allen Religionen, im Hinduismus, im Buddhismus und im Islam ist das schlichteste Jesuszeugnis aus unserem Leben das einzig Wirksame. Die ganzen Religionsstreitigkeiten nützen nichts. Das gibt nur verbitterte Herzen. Aber da, wo sie es weiter sagen, so wie sie es erlebt haben, aber auch unseren Heiden, die wollen das gelebt wissen, wenn sie im Krankenzimmer liegen. Bei mir, in meiner Gemeinde war es passiert, eine Frau, die durch den offenen Abend in Stuttgart eine tolle Jugendarbeit zum Glauben kam, da lag der Mann im Krankenhaus. Aber der Mann, der war nicht so missionarisch und hat auch kein Zeugnis gegeben. Es hat die Frau das immer benutzt, wenn sie da ins Krankenhaus kam, ist sie nicht bloß zu ihrem Mann gegangen, sondern auch ins Nebenbett und hat gesagt, was fällt Ihnen und angehört und hat in einer ganz schlichten Weise Jesus verkündigt. Und das war ein Mann, gerade in dem Gebiet, wo ich jetzt heute wohne, in Stuttgart-Häslach, da hat es 80% Ausländer und das ist so der roteste Stadtteil von Stuttgart. Und da war das der oberste Vereinsmeier, den es gegeben hat in Häslach. Und der hat Jesus gefunden, durch das schlichte Zeugnis einer Frau, die es einfach so übermitteln konnte. Und den habe ich dann noch ins Sterben begleiten dürfen, der das mit Abendmahl und Jesus hingab. Und alles wollte er noch erleben, der Jahrzehnte in keiner Kirche war. Wir ahnen oft nicht, wie die Leute in ihrer Hoffnungslosigkeit da, wenn Jesus ihnen die Augen öffnet, zum Glauben kommen und was da geschieht. Ich will ihnen einfach Mut machen, weil es ist wirklich so trostlos. Die Leute haben keine Hoffnung im Leben und im Sterben. Und das nützt alles. Sie verdrängen diese Fragen. Sie können nicht mal drüber reden. Und wenn dann sie das in einer fröhlichen, schlichten, echten Weise rüberbringen, das kommt an. Und sagen Sie es mit Ihren ungelenken Worten, das ist das Allerwunderbarste und Herrliche, so wie es die Hanna sagt. Aber das Wichtigste ist, dass sie sagt, ja, der Herr führt in die Hölle und wieder heraus. Deshalb haben wir dieses Zeugnis, der Herr macht tötet und macht lebendig. Eine ganz merkwürdige Erfahrung habe ich in meiner Gemeinde gemacht, dass die wunderbarsten Bekehrungen aus großer Gottferne durch schwere Erlebnisse geschehen sind. Wir hatten zwei Männer, die ganz weit weg waren von Gott und beides Mal ist die Tochter tödlich verunglückt und beide haben darüber Jesus gefunden. Also oft, das ist ganz merkwürdig, das schwere Erleben, das dann die Nachfolge trifft, wo nicht das Wunder passiert ist, dass die Tochter nochmal lebendig wurde. Gott hat viele Weisen, wie er Menschen zu sich führen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in großem Verständnis, in Liebe da sind. Das ist sehr schmerzlich, wenn wir erleben, wie der Herr, es ist der Herr selber, der auch in den Tod führt und in die Höllenängste und in die Verzweiflung. Und dort will er diesen Menschen begegnen und sie das erfahren lassen. Das ist ein ganz wichtiges Feld, dass wir uns nicht zurückziehen, sondern dort sind und in dieser Hoffnungslosigkeit Jesus bezeugen und von ihm reden. Und noch das Letzte, ohne Angst leben. Mir gefällt das, wie die Hanna ihren kleinen Samuel dann wieder abgibt in diesem verlotterten Heiligtum. Das war sicher noch der kühnste Schritt. Ich hätte gesagt, Hanna, das darfst du nicht tun. Wenn Hophni und Phineas jetzt Einfluss kriegen auf deinen Samuel, stellen Sie mal vor, das war Glaubensmut. War er 5 Jahre alt, war er 6 Jahre alt. Und das in dieser verlotterten Mafia da abzugeben im Hause in Silo, das gibt doch nur Unglück. Aber da weiß ich, es gibt einen lebendigen Gott. Und ich kann mein Kind diesem Herrn anvertrauen. Und das ist wichtig, dass wir Glaubensmut haben und dann wieder mutige Schritte tun. Es wird so schön erzählt, dass sie jedes Jahr ein Kleidungsstück genäht hat für den Samuel. Aber da hatte sie nicht tränenden Augen, als zum Abschied kam. Sondern sie wusste, er ist an der schönsten Stelle, wo er sein kann. Er ist ein Diener Gottes. Und das ist ja wirklich das Schönste, wenn wir unsere Kinder nicht für uns behalten, sondern nur die eine Sehnsucht haben, wenn sie nur mit ihrem ganzen Leben Gott dienen, dem starken Herrn, dem sie gehören. Der Martin Luther hat ja mal gesagt, und wenn so viel Teufel in Worms sind wie Dachziegel, ich will trotzdem hineingehen. Jetzt sind wir nicht im okkulten Seminar drüben, aber ein Stück kriegen wir hier auch noch mit. Also, dass uns das gar nicht beschäftigen muss, wie stark ist der Teufel in dieser Welt. Der hat natürlich viel Macht, aber ein Wörtlein kann ihn fällen. Vor dem Jesus-Namen weicht alles zurück. Und deshalb wollen wir gar nie von der Furcht uns nähren, sondern fröhlich unseren Weg gehen. Nun haben wir oft natürlich die Sorgen, wie wird das bei uns im Alter? Und wie ist das, wenn die Krankheit fortschreitet? Ja, ich weiß ja auch nicht, was der Herr noch alles für mich an Plagen und Leiden vorhat. Ich kann nicht sorgen. Ich kann nur sagen, ich habe einen lebendigen Herrn und er macht's wunderbar und führt's herrlich hinaus. Und das sollten wir auch viele Menschen heute in einer angsterfüllten Zeit spüren und fühlen lassen. Wir haben vorhin das Lied von Herrn Schmidt gesungen. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn nur du bei Jesus bist. Das war, in Bopfingen war der Vikar, Bopfingen am Ipf, das kennen die Schwaben, in Ostwürttemberg drüben, und das war gerade die Zeit des spanischen Erbfolgekriegs. Das einzige Mal, wo auf dem württembergischen Boden sich die große Weltpolitik bewegt hat, wenn man vom Zweiten Weltkrieg mal absieht. Da war der Herzog von Marlborough da, im Remstal haben sie sich getroffen und haben ihre Feldpläne gemacht. Und da waren Tausende von Franzosen, es war ja vor Oridinon, bevor das Rotes Kreuz kam, hat man die Verletzten einfach auf dem Schlachtfeld liegen lassen, im Donauried. War die große Schlacht mit Tausenden von Verletzten, unzähligen Toten, besonders Franzosen, die dort die Schlacht verloren haben. Und dann brach Typhus auf bei den Kranken. Und da war der junge Herrn Schmidt, der das Lied gedichtet hat, der unermüdlich zu den infizierten Typhuskranken ging und wusste, der Herr ist da. Er hat keine Krankheit bekommen. Wissen Sie, das ist der Mut, den ich brauche. Das ist der Mut, den ich brauche. Dass wir sagen, ich kann viel wagen, das mit der Infektion. Ich bin sicher, in meinem ganzen Leben war ich bei viel alten Kranken, die schwerste Infektionen hatten, auch ansteckende Kranken. Ich habe nie eine Erkältung davon bekommen. Ich glaube, im Dienst für den Herrn holt man sich nicht die Erkrankungen. Es gab eine Zeit lang eine müßige Diskussion, ob man sich am Abendmahlskelch nicht Aids holen kann. Er hat gesagt, ihr holt euch euer Aids woanders, aber nicht am Abendmahlskelch. Das lässt der Herr nicht zu, dass seine Mittel, die er zum Heil hat, uns zum Schaden gereichen. Und das darf ich, weil ich einen Dienst für ihn tue, dass mir der Herr Schmidt ganz wunderbar, wie er das umgesetzt hat in seinem Lied. Der war ja später bei August Hermann Franke in Halle. Aber in diesem fröhlichen Glaubensmut, so wollen wir unser Leben wieder ganz neu ergreifen und sagen, wir wollen noch vielen Zeugnis geben von ihm. Ich habe Ihnen Beispiele erzählt, das will ich nicht Ihren Kopf ganz kaputt machen. Ich wollte Ihnen eigentlich noch zum Schluss erzählen von der Charlotte Reilen. In unserem Gemeindeblatt war ein Artikel von einem Historiker, und das ist ja schön überschrieben, ein pietistisches Prachtsweib. Vor 200 Jahren geboren. Und es ist interessant, da ging es anders mit den Kindern. Sie hat ein paar Kinder bekommen, aber das zweite Kind ist gestorben. Sie war ganz in der Welt drin, bloß so ein kleines nominelles Christentum gehabt. Ihr Mann hatte große Kaufmannsgeschäft gehabt, wo heute Bräuninger in Stuttgart ist, am Marktplatz, das Kaufhaus Reilen. Aber ganz verweltlichte Leute, geschwelgt im Reichtum, und dann starb das Kind, das zweite Kind. Und sie dachte, wie übrigens, da müssen Sie ganz arg dran denken, die meisten Leute meinen ja, Gott strafe sie. Das ist mir immer der Anknüpfungspunkt, wenn ich im Krankenhaus Besuch mache bei den Heiden. Die meinen immer, da rächt Gott etwas. Der Heide denkt ja immer, Gott ist ihm hinten im Rücken. Der hat immer Angst. Und wenn was Schlimmes passiert, sagt er, jetzt wird irgendwas heimgezahlt. Das stimmt ja nicht vom christlichen Glauben her. Aber die wissen ja das Evangelium nicht. Und die Charlottereien meinte, Gott ist hinter mir her. Und dann ist sie in die Leonhardskirche gegangen. Und da war der Erweckungsprediger dann. Und da hat sie Frieden mit Gott gefunden. Hat sich bekehrt und ihr Mann hat gesagt, also mit einer verrückten Frau kann ich nicht zusammenleben. Jetzt ist sie fromm geworden und ist nach Amerika ausgebüxt. Das war damals die Zeit der Befreiung, der großen Befreiungsideale 1848, ist nach Amerika gegangen. Und drüben hat er einmal einen schwäbischen Missionar getroffen bei der Evangelisation. Da hat's das erste Mal schon getroffen. Und dann ist er heim. Er war auch enttäuscht von der Freiheitsbewegung in Amerika. In Amerika ist es ja nicht so ideal, wie man manchmal meint. Und er ist heimgekommen. Und da hat er an der Türe gelauscht, wie der fromme Lehrer Weidle die Kinder unterrichtet hat. Und das war ein gottesfürchtiger Mann, der nachher die Hanische Gemeinschaft in Stuttgart geleitet hat. Und da hat er zugehört und hat über dem Lauschen an der Tür den Frieden mit Gott gefunden, den Glauben an lebendigen Gott. Und die zwei, Charlotte Reulen und ihr Mann Friedrich Reulen, später Chef der Stuttgarter Zuckerfabrik, die haben das ganze Stuttgart im 19. Jahrhundert gestaltet. Die haben das Diakonissenhaus gegründet. Die haben das erste Mädchengymnasium gegründet. Damals hat man doch noch gar nicht ein Gymnasium für Mädchen gedacht. Die hat's begriffen. Die hat eine Dienstbotenschule gemacht. Die hat Armenverein gegründet. Die hat eine Organisation gegründet, dass die Bibel für die Leute billiger gemacht wurde. Und die hat dafür gesorgt, dass das Bild vom breiten und schmalen Weg gemalt wurde. Charlotte Reulen. Wenn man nochmal sieht. Aber diese Frau, und mir ist nochmal so wichtig, wie das auf einmal kommt, wie sie begriffen hat über dem schweren Erleben, dem Tod ihres Kindes. Nein, ich darf etwas schaffen mit meinem Leben. Ich darf die große Güte Gottes verkündigen. Und ich darf in diesem gottlosen Stuttgart ein Motor sein des Zeugnisses von ihm. Missionsvereine hat sie gegründet. Das kann man in Stuttgart gar nicht aufzählen, was alles auf die Charlotte Reulen zurückgeht. Und eine Frau in einer Zeit, wo man sagt, früher galten die Frauen nichts. Aber der Herr Jesus hat sie gebraucht und hat sie brauchbar gemacht, dass sie mehr gewirkt hat, als was ihr Mann, der hat sie bloß unterstützen können. Und das ist das Wunderbare, dass es uns zur Ermutigung ist. Gott will uns gebrauchen und er hat diese Welt noch nicht abgeschrieben und wir dürfen Zeugen der Hoffnung und der Zuversicht und des Glaubens sein. Amen. Lieber Herr, jetzt wollen wir dir ganz herzlich danken, dass du uns zunächst selbst die Hoffnung gibst, dass wir heute Abend mit unseren Sorgen und Lasten einfach bei dir abladen. Aber das wollen wir. Wir denken jetzt an so viele Leute, die wir kennen, denen diese Freude fehlt, die nur die dunkle Wand in der Zukunft sehen, gerade auch die Kranken und Pflegebedürftigen. Herr, du kannst das alles schenken, dass das so geht wie bei der Hanna. Es hängt nicht an den materiellen Gaben, sondern du musst uns das Herz öffnen und den Blick weiten, dass wir dich, den lebendigen Herrn, vor Augen haben. Wir danken dir für dein Wort, dass das wahr ist und sich erfüllt und dass du mit jedem von uns in die Nacht gehst und uns deinen Frieden schenkst. Wir beten auch für diese ganze unruhige Welt mit ihren ganzen Katastrophen. Wir beten aber auch für die ganze Gottlosigkeit um uns her. Ach Herr, lass uns doch noch einige zu dir führen. Gebrauche uns dazu. Und danke auch für diese Städte des Friedens, hier auf der Langensteinbachhöhe. Danke für alle Mitarbeiter, auch die im Hintergrund arbeiten, die Haustöchter, die in der Hausverwaltung tätig sind, im Sekretariat und wo auch immer. Segne alle und gebrauche diese Städte für viele Menschen zu einem Platz deiner Gegenwart. Amen.